Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jetzt werden wir gleich Bescheid wissen, meine Schöne, wen das Schicksal für dich bestimmt hat. Wissen Sie, ich möchte, dass alles aus Liebe passiert, denn für mich ist es das erste Mal. Die Karten sagen die Wahrheit. Ich sehe Liebe und Ehrlichkeit. Ist er das? Ja, das ist er. Du wirst glücklich mit ihm und er wird dein Beschützer sein. Putin, das erste Mal nur aus Liebe.
Eine Astrologin weiß, sagt einer hübschen Russin, Putin sei die richtige Liebe. Gemeint ist natürlich nur der Politiker Putin, der morgen zur Wahl steht. Und bei dieser Wahl geht es offenbar, wenn man diesem Werbespot glauben kann, den die Kollegen vom ZDF Heute-Journal unter ZDF Heute-Journal Plus ins Netz gestellt hatten, geht es offenbar nicht um Argumente, sondern um Liebe zum Präsidenten. Also eine Bauchentscheidung. Ich werde dennoch die russischen Medien rational nachher einordnen lassen. Zuvor jedoch mehr über eine Frauenquote in deutschen Medien. Über die ersten 100 Tage beim Mitteldeutschen Rundfunk unter der neuen Intendantin und einiges rational Unverblödeltes von Jan Böhmermann zu seiner neuen Talkshow auf ZDF Kultur morgen mit Charlotte Roach. Und das wieder.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1. Mit dem Medienmagazin. Der Ruf nach einer Frauenquote in der Wirtschaft wird schon seit längerem in der Öffentlichkeit diskutiert. Jetzt hat das Thema Quote die Medien noch einmal auf andere Weise erreicht. Am vergangenen Sonntag erhielten alle Chefredakteure des Landes einen Brief von 350 Journalistinnen, darunter Medienprominenz wie Anne Will, TAZ-Chefredakteurin Ines Pohl, RTL-Korrespondentin Antonia Rados und die RBB-Intendantin Dagmar Reim. Das Schreiben, das im Internet veröffentlicht worden ist, fand bislang über 1000 Unterstützer. Doch nicht alle sind von der Idee einer Quote überzeugt. Im Studio ist nicht quotentechnisch, aber eben doch eher dann doch zufällig meine Kollegin Vera Linz. Wie argumentiert man denn bei den Initiatorinnen von Pro-Quote eigentlich?
Ja, hören wir gleich mal die TAZ-Chefredakteurin Ines Pohl dazu.
Es reicht. Wir haben, glaube ich, lange genug darüber diskutiert, dass der Zustand in den deutschen Medienhäusern, was den Anteil an Frauen in Führungspositionen anbelangt, einfach nicht mehr tragbar ist. Und unser Eindruck war, der Worte sind genug gewechselt, wir müssen jetzt einfach mal eine Aktion machen. Und das war der Hintergrund dafür.
Ja, es soll also ein Wachruf sein, dieser offene Brief an alle Chefredakteure der Republik, weil eben nur 2% der Führungskräfte in deutschen Tages- und Wochenzeitungen weiblich sind. Und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel sind nur 3 von 12 Intendantenposten von Frauen besetzt. Das stört auch Dagmar Reim, auch Unterzeichnerin der Initiative und Intendantin des RBB, mit der ich darüber gesprochen habe.
Frauen bilden die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land. Deswegen ist es wichtig, dass sie in allen Positionen durchaus gleichberechtigt und gleich wichtig vertreten sind.
Aber was versprechen sich denn die Unterzeichnerinnen von einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis? Also 30 zu 70 ist auch noch nicht ausgewogen, aber geht es einfach nur um mehr Gerechtigkeit und einen besseren Teamgeist?
Ja, darum geht es natürlich auch, aber man geht auch davon aus, dass sich die Themensetzung in den Medien durch eine Frauenquote verändern würde. Die Medienforscherin Dr. Susanne Keil aus Münster spricht dann auch von einem genialen Coup, wenn es gelänge, die Quote durchzusetzen, auch wenn sie nicht so richtig dran glaubt. Aber ein Coup deshalb, weil man dann das Thema Gleichberechtigung ganz nach oben pushen könnte, auch in den Medien.
Deswegen finde ich die Frage auch gerade für die Medien so brisant. Es kann natürlich nur sinnvoll über Gleichberechtigung der Geschlechter berichtet werden, wenn diese auch in den Medien herrscht, wenn die Medien quasi auch Vorbild sind für die Entwicklung. Und man darf nicht vergessen, für die Stellung von Frauen in der Gesellschaft und auch im Beruf sind natürlich die Bilder, die von Frauen und Männern verbreitet werden, ganz entscheidend.
Aber auch andere Themen, soziale Themen wie Altersarmut oder die Doppelbelastung von Familie und Beruf könnten eben ein größeres Gewicht in der Berichterstattung bekommen mit der Quote.
In der Wirtschaft, ich sagte es eingangs, wird ja seit längerem eine Frauenquote etwa in Vorständen gefordert und man ruft in diesem Zusammenhang nach dem Gesetzgeber, also das soll der Staat per Dekret verordnen. Ich meine, Wirtschaft und Medien sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Wie stellen sich das die Medienfrauen denn vor? Wie soll das durchgesetzt werden?
Also die Medienfrauen setzen klar auf die freiwillige Selbstverpflichtung in den Medienhäusern und dass der Staat eben das von oben verordnet, das wollen die Journalistinnen nicht, wie mir TAZ-Chefin Ines Pohl sagte.
es wäre ja irgendwie ein bisschen komisch, wenn jetzt die Politik sozusagen den Chefredakteuren schreiben würde, nach welchen Kriterien sie ihre Belegschaft auszuwählen haben. Das geht nicht. Ich finde, das muss auch nicht sein. Ich würde da wirklich an den Sachverstand der Verantwortungsträger appellieren wollen, einfach mal drüber nachzudenken, was es bedeutet, was sich die Verantwortlichen letztendlich auch an Möglichkeiten nehmen, wenn sie ihre Politik der Stellenbesetzung nicht nachhaltig verändern.
Tausend haben schon unterzeichnet im Netz. Wie ist denn die Resonanz jetzt aus der Sicht der Initiative Pro Quote einzuschätzen?
Also bislang ist die Reaktion aus den Chefetagen durchwachsen. Die Reaktion kann man auch nachlesen auf der Seite pro-quote.de. Die sind da in Auszügen abgedruckt. Die Wochenzeitschrift Die Zeit unterstützt das Vorhaben. Giovanna Di Lorenzo ist dafür. Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo hält die Quote dagegen für ungeeignet, nach dem Motto, Qualität setzt sich auch so durch. Auch Springer will Chancengleichheit ohne Quote erreichen. RBB-Intendantin Dagmar Reim, die ich mit diesen Ergebnissen konfrontiert habe, kann da aber nur abwinken.
Diese wunderbaren Sätze, das lösen wir auf andere Weise oder das kommt doch schon von selbst, habe ich etwa 30 Jahre auch geglaubt. Nun inzwischen weiß ich, nichts kommt von selbst. Und deswegen brauchen wir die Quote und wir brauchen sie für einen Übergang. Am Beispiel des RBB können Sie sehen, es ist machbar. Wir im RBB brauchen keine Quote. Wir haben einen Frauenanteil in Führungspositionen, der jetzt langsam auf 40% zugeht. Und ich finde, das sollte auch andere Medien in diese Richtung ermuntern.
Nun gibt es ja immer wieder die Kritik von Quotengegnern, dass es sehr schwer wäre, überhaupt führungswillige Frauen zu finden. Was wird denn da entgegnet?
Da wird erstmal entgegnet, dass man dem erstmal nicht widersprechen kann. Also das ist ein Argument, das nicht von der Hand zu weisen sei, räumt Taz-Chefin Ines Pohl ein.
Grundsätzlich tun sich Frauen schwerer, als Männer Führungsverantwortung zu übernehmen. Ich glaube schon, dass Männer schneller bereit sind, für einen Orden auf der Schulter mehr zu arbeiten. Und Frauen vielleicht denken, mir geht es ja viel mehr darum, an meinen Inhalten zu arbeiten. Und mir ist es nicht so wichtig, mich in irgendwelchen Gremiensitzungen durchzusetzen und mich da jeden Tag in Kampf zu begeben.
Eine Quote, aber so ist sich Pohl sicher, könnte die Arbeitsbedingungen so verbessern, dass es auch Frauen leichter fällt, ihre Führungsqualitäten ins Spiel zu bringen. Und auch Dagmar Reim meint, Frauen in den Spitzenpositionen könnten dann eben andere Frauen nachziehen und das würde halt den ganzen Prozess unterstützen.
So richtig klar geworden ist mir deine Position dabei nicht. Das war auch jetzt nicht wirklich wichtig, weil du ja neutral sein musst. Aber ich will dich nicht entlassen, wenn wir schon paritätisch hier besetzt sind, Mann, Frau, gerade in diesem Moment. Wie stehst du zur Quote?
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich darüber eine Weile nachdenken musste. Bevor ich mich mit dem Thema jetzt intensiver beschäftigt habe, hatte ich noch nicht so eine richtige Meinung dazu. Aber inzwischen bin ich dafür, weil ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass Frauen strukturell benachteiligt sind, aus verschiedenen Gründen, auch historischen Gründen vor allem natürlich. Und dass man eine strukturelle Benachteiligung eben einfach auch durch eine strukturelle Veränderung sozusagen wieder korrigieren muss. Also insofern bin ich klare Befürworterin. Und du?
Ja, ich bin irgendwie unentschieden, weil ich bin natürlich dafür, dass Geschlechterverhältnis, ich sag mal, keine Monokultur ist. Ich fühle mich natürlich auch privat und persönlich im Frauenumfeld wohler. Aber ich weiß auch in der Tat, dass von anderen Frauen wiederum, dass man mit dieser Quote so einen Diskriminierungsstatus bekommt und dann heißt es, es ist die Quotenfrau und das kann auch wieder mehr kaputt machen. Deswegen bin ich dafür, fast salomonisch, dass man das jedem Medienunternehmen irgendwie durch so eine Art Mitarbeiterabstimmung entscheiden lässt. Also da, wo es nicht nötig ist, wie beim Mitteldeutschen Rundfunk oder beim RBB, hat ja gezeigt, es funktioniert auch ohne. Und da, wo man als Frau das Gefühl hat in einem Unternehmen, wir werden hier unterrepräsentiert, auch unsere Gedanken, also es gibt ja männliche und weibliche Gedanken, da machen wir uns nichts vor, da muss man dann einfach versuchen, Druck zu machen von unten und das durchzusetzen. Aber ich weiß auch nicht, wie man das praktikabel machen kann, außer durch eine Abstimmung, ne? Gut, das war's erstmal, Vera Linz. Wir werden weiterhin natürlich das im Auge behalten. Hoffen wir, dass sich Frauen engagiert durchsetzen können in den Medien mit Quote und auch gegen Quote.
Radio 1.
Trotz fehlender Frauenquote seit November im Amt als Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks begrüße ich jetzt am Telefon Professor Dr. Carola Wille. Bevor wir auf Ihre 100 Tage im Amt zurückblicken, Frau Wille, sind Sie eher pro Frauenquote oder eher dagegen, weil Sie ja der lebende Beweis dafür sind, dass es auch so geht?
Da gibt es sicherlich keine pauschale Antwort für oder dagegen. Also ich bin ja in der Tat der Beweis dafür, dass es auch ohne Frauenquote ging beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ich denke, dass Quote ja sicherlich ein Hilfsmittel sein kann für eine bestimmte Phase der Entwicklung, weil die realen Zahlen uns ja zeigen, dass in der Tat auf den höheren Ebenen es bisher wenige Frauen geschafft haben. Ich glaube aber, dass zu dem Thema Frauen in Berufen auf diesen hohen Positionen noch mehr dazu gehört. Das Thema berufliche Gleichstellung ist ja viel breiter. Dazu gehören sicherlich ein Bündel von Maßnahmen, damit tatsächlich das, was wir uns wünschen, dass Frauen in diesen Berufen auch tätig sein können, dass das tatsächlich auch noch stärker Realität wird als in der Vergangenheit.
Eigentlich sind wir jetzt verabredet, weil Sie vor 100 Tagen angekündigt haben, vor rund 100 Tagen, dass Sie an die Öffentlichkeit treten werden und erläutern wollen, was sich verändert hat beim Mitteldeutschen Rundfunk, was Sie eingeleitet haben. Wie viel Zeit müssen Sie eigentlich täglich in Ihre anfänglichen Großbaustellen Kinderkanal und Unterhaltungschef Voth stecken?
Wie viel exakt ich Minuten am Tag diesen beiden Themen gewidmet habe, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Allerdings ist es richtig, dass ich in den ersten Wochen sehr viel Zeit verwandt habe auf diese beiden Themenstellungen. Das hat was damit zu tun, dass es hier um die Glaubwürdigkeit des Hauses geht. Es geht um das Vertrauen der Gebührenzahler in den MDR. Und es waren zwei große Vorfälle, die uns in dem vergangenen Jahr beschäftigen mussten. Und deswegen habe ich in der Tat in den ersten Wochen da sehr viel Zeit investiert, dass wir die Aufklärungsprozesse konsequent da weiter betrieben haben. Und was mindestens genauso wichtig ist, dass wir auch aus den Erkenntnissen dieser Vorfälle beim Kinderkanal um Herrn Voth dann die richtigen Konsequenzen für das Haus ziehen, dass wir robuster sind, dass wir uns sozusagen nicht mehr anfällig machen für solche Dinge. Und das war in der Tat sehr viel Zeit in den ersten Wochen, die ich da rein investiert habe.
Und dass auch mehr Unterschriften geleistet werden müssen für bestimmte Summen? Also Sie haben ein neues Kontrollsystem etabliert?
Also es sind ganz viele Maßnahmen, vielleicht um ein paar zu nennen. Wir haben ja beim Kinderkanal anfangen müssen. Das hat uns ja schon seit 2010 beschäftigt, dieser große Schaden, der da entstanden ist. Und dort haben wir zwei Dinge gemacht, die sind ganz entscheidende Schwachstellen gewesen. Wir haben also dort das Prinzip der Funktionstrennung durchgesetzt. Das heißt, nicht mehr in einer Person die Funktionen Beauftragung, Beschaffung, Prüfung der Leistungen und dann die Zahlungsanweisungen. Dieses alles in einer Hand haben wir beseitigt, also eine klare Funktionstrennung herbeigeführt. Und wir haben in der Tat auch das interne Kontrollsystem verstärkt. Wir haben einen zusätzlichen Controller beim Kinderkanal. Wir haben für die Funktionstrennung auch einen zusätzlichen Einkäufer eingestellt. Das war das, was beim Kinderkanal ganz wichtige Punkte waren. Und wir haben das nicht dann beim Kinderkanal belassen, sondern wir haben uns auch nochmal im Haus die Dinge angeguckt, im gesamten MDR. Und in der Tat, das ist richtig, wir haben jetzt die Regularien uns bei dem Thema Zahlungen nochmal genauer angeschaut und haben dann das Vier-Augen-Prinzip gestärkt und haben dabei auch die Verantwortung der Führungskräfte nochmal in dem Prozess zusätzlich gestärkt.
Sie sind aber damals auch vom Rundfunkrat gewählt worden, weil Sie sagten, Sie wollen eine Programmintendantin sein. Wie ist denn Ihre Erfahrung inzwischen? Ist zu viel Kontrolle nicht auch ein Kreativitätshemmnis?
Also grundsätzlich will ich das auch weiterhin sein. Deswegen, es hat sich an dieser Aussage nichts verändert. Und ich habe auch nichts verändert an der Aussage, dass wir es schaffen müssen, beim Mitteldeutschen Rundfunk einerseits saubere Prozesse und Strukturen zu schaffen, die also uns, wie gesagt, robust machen gegenüber solchen Dingen. Und zum anderen aber wir auch kreative Freiräume brauchen. Wir sind Medienunternehmen und die Kunst besteht jetzt darin, dass wir beide Dinge miteinander verbinden, dass wir tatsächlich beides schaffen. Und deswegen war das kein Prozess, der jetzt von oben verordnet wurde, sondern in der Tat haben wir das mit den Programmkollegen auch intensiv diskutiert und werden es die Mitarbeiter auch schulen, dass wir sie mitnehmen, dass sie verstehen, was wir verändern, warum wir das verändern. Und in der Tat kann das Ergebnis der Prozesse nicht ein bürokratisches Haus sein, sondern wir müssen kreatives Medienunternehmen auch weiterhin bleiben können.
100 Tage gewährt man ja jemandem, der neu im Amt ist, um sich einzuarbeiten. Ab da kann ja dann aber auch mit seriöser Kritik rechnen. Die Schonfrist, sagt man, ist dann vorbei, aber die Nutzer des MDR zeigten vom ersten Tag an, ja durch die Quote und durch medial verstärkte Reaktionen, wie sie über die Programmreform denken, die sie eingeleitet haben, Frau Wille. Sie wollten die publizistische Leistungskraft stärken auf der einen Seite. Sie haben zum Beispiel die Nachrichten von 5 auf 20 Minuten ausgedehnt. Wie wurde das angenommen?
Also das Ergebnis haben wir uns sehr gefreut. Also das Experiment ist gelungen. Also in der Tat möchte ich ein Stück unser Profil noch weiter schärfen. Und dazu gehört eben, dass wir die Nachrichtenschienen ausdehnen. Und diese Zeit 18 bis 18.20 Uhr wird angenommen. Die Zuschauer nutzen das Nachrichtenangebot. Insofern sind wir da auf dem richtigen Weg.
Aber es gab auch Kritik. Es sind beliebte Sendungen angekündigt, abgeschaltet worden. Wie gehen Sie mit solch einer Kritik um? Auch MDR-Mitarbeiter zeigten sich verbittert.
Also in der Tat ist die Programmreform jedenfalls die ersten Veränderungen im Sendeschema des MDR-Fernsehens. Die betrafen die Nachrichtenschiene, betrafen aber auch den Unterhaltungsbereich. Und ich hatte ja von Anfang an gesagt, dass wir schauen, inwieweit wir dort noch ein Stück moderner, ein Stück frischer werden und auch mal gucken, ob wir nicht neue Gesichter ins Programm nehmen. Und ich denke, das ist nach 20 Jahren durchaus ein berechtigtes Anliegen. Und das hat natürlich die Konsequenz, dass es dann die ein oder andere Sendung nicht mehr gibt. Und ja, verstehe ich, wenn derjenige, der dann ganz persönlich betroffen ist, dass er dann enttäuscht ist. Aber wir haben die Gespräche geführt mit den Betreffenden. Und ja, wir hoffen erstmal, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt wieder neue Angebote entdecken, die sie toll finden, nach 20 Jahren auch mal was anderes im Angebot zu sehen ist. Die Sendungen sind ja schließlich nicht Eigentum von einzelnen Bürgern, sondern wir sollen ein Angebot für die gesamte Gesellschaft machen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man auch mal neue Gesichter und mit neuen Ideen da ins Programm hineinnimmt.
Aber Sie nehmen es jetzt nicht persönlich, dass man Sie als Wessi beschimpft hat?
Also überrascht war ich schon von den heftigen Reaktionen, aber persönlich nehme ich das nicht. Also wie gesagt, wir bemühen uns dann, den Zuschauern und Zuschauerinnen das zu erklären, was wir tun und sagen ihnen auch, dass wir hoffen, dass sie also neue und andere Angebote bei uns finden und sie weiterhin uns gewogen bleiben und unsere Sendung schauen.
Mal ein Blick voraus, zu Ihrer Vision 2017 gehört eine intensive Verantwortungskultur einzufordern. Können Sie vielleicht zum Abschluss erläutern, was das heißt, Verantwortungskultur?
Also für mich war ein wichtiger Punkt auch in meinem Konzept für die Zukunft des Hauses, dass Regularien das eine sind, das andere auch eine Frage der Kultur des Hauses ist. Also wie geht man miteinander um, wie gestaltet man im Unternehmen die sozialen Beziehungen, was sind die Werte, die für das Unternehmen kennzeichnend sind, dass das mindestens genauso wichtig sind wie wirksame Regularien in einem Haus, um sich vor solchen Dingen, die bei uns geschehen sind, tatsächlich auch wirksam und nachhaltig auch zu schützen. Dazu gehört für mich, dass man sich verantwortlich fühlt, dass man offen mit konstruktiver Kritik umgeht, dass man auch Fehler konsequent ahndet, da geht es um Glaubwürdigkeit, auch um Professionalität im Umgang miteinander. Das sind alles Themen, die wir diskutieren, die wir intensiv diskutieren, auch jetzt mit unseren Führungskräften. Und ich denke, es gehört einfach dazu, wenn wir es schaffen wollen, dass uns solche Dinge nicht mehr einholen.
Und das Medienmagazin des RBB wird Sie zumindest vom Zaune her, vom Grenzzaun sehr gut beobachten. Ich bedanke mich für diese Auskunft. Professor Dr. Carola Wille, seit rund 100 Tagen an der Spitze des Mitteldeutschen Rundfunks. Ihnen viel Glück dabei.
Dankeschön.
Oh, da war mir aber viel zu schnell. Bam, 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 bam,
bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Sehr geehrte Damen und Herren, sehen Sie eine Sendung des zweiten deutschen Fernsehens Roche und Böhmermann.
Das ist Charlotte Roche.
Und das ist Jan Böhmermann.
Mein Name ist Jan Böhmermann. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin ledig, Familienvater trotzdem einer Tochter und moderiere ab dem 4. März 2012 in ZDF Kultur die Sendung Roche und Böhmermann zusammen mit der berühmten Viva und MTV-Moderatorin Sarah Kuttner. Nein, Charlotte Roche.
Und das haben Sie eben gehört im Medienmagazin auf Radio 1. Da hatte ich den Vorspann etwas arg schnell runtergerissen. Aber dafür umso mehr Sendezeit jetzt für Jan Böhmermann, den ich nämlich im Vorfeld zu seiner Talkshow fragte, allerdings ohne Charlotte Roche. Das liegt nicht an meinem unsinnigen Verständnis von Frauenquote überhaupt, sondern sie war leider unpässlich und das ist natürlich besser, wenn sie sich gesundheitlich schonen muss. Allein Jan Böhmermann, jetzt der ja bei Radio Bremen angefangen hat, beim Westdeutschen Rundfunk bei 1 live war, jetzt bei Radio 1 Sonntag, nachmittags immer mal wieder zu hören ist, alle 14 Tage, der zu sehen ist bei Harald Schmidt auf Sat.1 gelegentlich als Sidekick und natürlich jetzt morgen 22 Uhr auch auf ZDF Kultur. Ihn fragte ich, ob er noch auf der Suche sei nach einem Sender oder ob das eher ja zufällig ist, dass er so ein bisschen hin und her hupt.
Nee, ich weiß gar nicht, ob ich auf der Suche bin. Ich mache einfach, wo man mich lässt, da mache ich, weil und es gibt einfach nur wenige Sender, die einen lassen, ne? Und deswegen bin ich bei den Sendern gerne und deswegen eben gerne bei ZDF Kultur, ein Sender, der einen machen lässt qua Auftrag, und bei Radio 1, diesem neuen jugendlichen revolutionären Programmchef Robert Skopin, der einen auch machen lässt. Deswegen bin ich gerne da.
Sie erfinden jetzt die Talkshow nochmal neu, die ja, ich weiß nicht, gefühlt zumindest seit Günter Gauss seine Leute vorgestellt hat in Porträts, in Interviewform, Anfang der 60er Jahre. Aber Sprechen und Quatschen im Fernsehen kommt immer gut an, aber was ist vielleicht anders?
Also ich glaube, es gibt, Fernsehen funktioniert ja so in Zyklen. Auch wir sind an Generationen gebunden, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber alle 20 Jahre wärmt irgendeiner ein Konzept von vor 20 Jahren auf, und die Leute, die es von vor 20 Jahren kennen, sagen, hatten wir das nicht schon vor 20 Jahren mal? Das ist ja alt, Talkshow. Aber ich meine, ich bin jetzt 19 Jahre alt und für mich ist Talkshow was Neues, Revolutionäres, und wenn ich das moderiere, versuche ich da quasi dem Format meinen Stempel aufzudrücken. Das sieht mit meiner Kollegin Charlotte nicht anders aus. Und ich glaube, dass der einzige große Unterschied zu den Talkshow-Moderatoren und den Sendungen der Vergangenheit ist, dass wir es machen und wir unseren Erfahrungshorizont und unser Alter und dem, was wir in unserem Alter, womit wir uns beschäftigen, in die Sendung einbringen und vor allen Dingen auch, wie wir Medien rezipieren. Das hat sich auch schlagartig geändert in den letzten 10 Jahren, so revolutionär, dass Leute, die jetzt, ohne nahe zu treten zu wollen, so alt sind wie Sie, also quasi knapp über 30, manchmal gar nicht mehr mitkommen. Ne? Also ist natürlich, aber natürlich ist es eben auch wichtig für so Sender wie Radio 1 oder eben wie für das ZDF, wach zu bleiben und zu gucken, dass unsere Generation auch repräsentiert wird. Und für mich ist es wichtig und meine Altersgenossen und meine Freunde und Bekannte ist es wichtig, dass sie Sachen im Fernsehen sehen, mit denen sie zurechtkommen. Ich kann leider mit vielen Sendungen, auch mit vielen, allein mit der Form des Fernsehens schon nichts mehr anfangen. Ich gucke kaum Fernsehen, weil es mich nervt und ich angewidert bin von Dingen, die ich sehen muss, die mir ein lineares Programm serviert. Ich gucke Fernsehen eigentlich ausschließlich online und da auch nur Sendungen, die ich gucken will. Oder ich nehme es halt auf meinem Festplattenrekorder und spule dann die Werbung vor. Und viele eher ältere Leute gucken so überhaupt nicht Fernsehen, und man muss den Menschen das ja nicht beibringen, dass es anders auch geht. Das werden sie eh nicht lernen oder wollen sie auch gar nicht lernen. Das muss man auch nicht, aber man muss zumindest ein anderes Angebot machen und muss vor allem Leute, die so alt sind wie wir, wieder an Medien binden. Und das gilt zum einen natürlich für Radio 1, wo so zwei Vollidioten wie Glashofer Umlauf und ich zwei Sendestunden am Sonntagnachmittag geschenkt bekommen, wo man sagen kann, muss das sein, inhaltlich, aber programmatisch sagen muss, ja, natürlich muss das sein. Und so ähnlich sieht es das ZDF halt auch. Und deswegen haben die halt diese drei wunderbaren Kanäle, ZDF Info, ZDF Neo und schlussendlich und der wunderbarste von allen, ZDF Kultur, ins Leben gerufen, damit das ZDF nicht ausstirbt mit seinen Zuschauern.
Aufgefallen ist mir nach dem Sehen eines Trailers, wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Dummy gewesen, oder eine Pilotfolge, wie wir Medienleute sagen. Erstmal das Szenenbild, ne? Man sitzt um so einen großen Küchentisch rum, aber jetzt auch nicht so privat, sondern auffällig ist, seit der Erfindung des kleinen Mikrofons könnte man das eigentlich verstecken, sodass man es nicht sieht. Sie stellen es richtig bewusst aus, als überlanges Mikrofon auf den Tisch, und es sieht dann aber irgendwie dann wieder aus wie 60er Jahre.
Ja, also das ist ja so ein bisschen diese Technikverliebtheit der 80er und 90er Jahre, wo man ein Mikrofon immer kleiner bauen konnte und dachte, ja, jetzt können wir sie so klein bauen, dass man sie fast gar nicht mehr sieht. Man sieht sie halt trotzdem immer noch. Besonders schön sind diese Windpuschel, die auf diese Ansteckmikrofone noch draufgesteckt werden, wo es immer so aussieht, als hätte einem Interviewpartner eine Fliege aufs Jackett geschissen oder sowas. Und wir haben uns gesagt, das ist ein Mikrofon, wir sitzen in einer Runde, wir wissen, wir sind alt genug, unsere Generation weiß, dass es Fernsehen ist. Wir müssen denen das Mikrofon nicht mehr verstecken, weil wir wissen, es gibt ein Mikrofon. Und warum sollen wir es verstecken, wenn wir eh wissen, dass es eins gibt? Wir sparen uns einfach den Weg. Wir stellen das Mikrofon dahin. Wenn jemand das Mikrofon anfasst oder zu weit weg ist, würde ein Tontechniker Mitte 40 beim WDR sagen, oh Gott, ein Störgeräusch, Abbruch. Wir sagen aber, wir haben doch gesehen, dass das Mikrofon angefasst hat. Und wir haben gesehen, dass es sich zurücklehnt. Warum? Schauen Sie, jetzt zum Beispiel weiß man, dass ich weiter weg bin, weil ich kaum noch zu hören bin. Jetzt bin ich aber näher am Mikrofon dran, und schlaue Radio 1-Hörer wissen, ich bin gerade einfach vom Mikrofon weggegangen. Das ist, also ich sag mal so ist das halt heute. Also wir müssen das Fernsehen nicht mehr erklären. Wir sollten vielleicht.
Aber ich kann es Ihnen erklären, warum die Mikrofone immer kleiner wurden, weil nämlich Mikrofone eine Aufnahmesituation insofern beeinflussen, dass derjenige, der denkt, der wird jetzt gefilmt, nicht mehr vergisst, wenn er das dicke Mikrofon sieht, dass er gerade gefilmt wird. Und wenn es kleiner wird, merkt der nicht mehr, dass er gefilmt wird.
wird nach einer gewissen Zeit und erzählt Dinge, die man eigentlich wissen möchte, die man sonst nur erfährt, wenn man ganz privat mit dem ist.
Das ist zum einen richtig, aber gilt auch nur für Leute, die, sagen wir mal, diesen ganzen Prozess mitgemacht hat. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir uns ins Fernsehen setzen und wir sind alle so medienmäßig geschult, dass wir wissen, dass wenn wir was sagen, dass Leute das mitbekommen. Und wenn da jemand sitzt wie Sammy Deluxe, dem musst du kein Mikrofon, kleinen Anstecker ranstecken, der weiß, dass er im Fernsehen ist. Und Marina Weißband, die ist ja bei Twitter und bei YouTube, singt sie im langen Rollenspielkleid mit der Gitarre ein Lied und weiß, obwohl sie Spitzenpolitikerin ist, muss man ja sagen mittlerweile, Geschäftsführerin der Piratenpartei, weiß, dass sie gerade gefilmt wird. So, also diese, wir haben das überwunden, behaupte ich mal, ganz als steile Hypothese, wir haben das überwunden, dass wir das Fernsehen erklären müssen, wir sind alle Medienprofi genug, weil wir damit aufgewachsen sind. Also die meisten in meiner Altersklasse können Internetseiten programmieren und schneiden selber Filme. Das ist ja quasi heute Handwerkszeug eines jeden Schülers, selbst Filme zu schneiden. Als ich so alt war wie heute, als ich 15 war, war das noch richtig, waren das schwere Computer, die man bedienen musste. Und damals ging es schon los, dass uns das im Medienunterricht beigebracht wurde, Filme zu schneiden, an After Effects zu arbeiten.
Aber jetzt kommt die entscheidende Frage, warum braucht man da ZDF-Kultur noch, wenn jeder sein eigener Sender ist?
Es geht immer noch um die Verbreitung. Natürlich hat das was anderes, wenn es zum einen finanziert ist durch öffentlich-rechtliche Rundfunkgebühren, dafür sind sie gut ausgegeben. Und zum anderen ist natürlich das Fernsehen immer noch ein totaler Multiplikator. Über das Fernsehen wird geschrieben. Über das Internet schreibt keine Sau, weil jeder es hat und jeder denkt, man muss nicht drüber schreiben.
Und Leute, jetzt verstehe ich, warum ich ZDF Kultur sehen muss, aber warum muss ich dich und Charlotte sehen?
Weil wir einfach eine fantastische Sendung machen. Ich möchte da jetzt nicht, zu abgehobener klingen, als ich ohnehin schon bin. Aber es ist einfach eine echt gute Sendung, die von einem sehr, sehr guten Team zusammengestellt ist. Wir haben fantastische Gäste. Es ist eine tolle Unterhaltungssendung und es ist besser.
Sind das alles nur Selbstdarstellungsgäste, die wissen, dass sie im Fernsehen sind und das erzählen, was sie auch jetzt privat erzählen würden? Oder nach welchen Gesichtspunkten werden die gerastert?
Wenn jemand nicht weiß, dass er im Fernsehen ist, weisen wir ihn am Ende der Sendung dezent darauf hin, dass das gerade war. Aber es sind Leute, die ins Fernsehen gehen, sind tendenziell immer Selbstdarsteller. Menschen, die sich an exponierte Stelle stellen, sind immer Selbstdarsteller. Das müssen sie sein, sonst können sie das nicht tun. Und wenn es inhaltlich ein bisschen dünn wird, dann wird halt mal lauter geschrien, um das wettzumachen, was man inhaltlich nicht rüberbringt.
Aber das gilt ja auch für die NDR Talkshow. Aber warum soll man deine sehen?
Weil die NDR Talkshow eine Sendung für meine Mutter ist und unsere Sendung ist eine Sendung für meine Schwester und mich.
Unter Twitter Comedy Magazin ein Link zur Langfassung des Interviews, was Sie dann auch noch sehen können im Netz. Ansonsten schalten Sie morgen ein, 22 Uhr.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich habe große Angst, Herr Doktor. Ich verstehe Sie gut. Für jeden ist schließlich einmal das erste Mal. Ich habe wirklich große Angst, obwohl ich meine Entscheidung aus Liebe getroffen habe. Aber dann brauchen Sie doch keine Angst zu haben. Das Wichtigste ist doch, dass man seinem Auserwählten glaubt. Und an ihn zu glauben, ist doch Liebe. Und an Ihren Auserwählten kann man glauben. Putin, das erste Mal nur aus Liebe.
Das war ein weiterer Werbespot für Putin, der sich am 4. März, also morgen, mit vier anderen Kandidaten der Wahl stellen wird. An ihren Auserwählten kann man glauben, hörten wir eben. Der Blick einer schönen jungen Frau fällt auf den Auserwählten, der das Titelbild des Time Magazins ziert, Wladimir Putin. Warum Putin in dem Spot nicht auf dem Titelbild eines nationalen Printprodukts zu sehen ist, kann ein Indiz sein für den vielleicht nicht ganz unabhängigen Ruf der russischen Presse. Weil die russische Medienlandschaft in den letzten Jahren auch für mich unübersichtlich geworden ist, lasse ich mir jetzt helfen bei der Sortierung der wahlentscheidenden Medien vom langjährigen Moskau-Korrespondenten des Deutschlandfunks, den ich jetzt am Telefon begrüße, Robert Bark. Das Fernsehen erreicht sich ja auch in Russland die meisten Wähler. Sagen denn die Besitzverhältnisse der Sender etwas darüber aus, welchen Charakter Vorberichte zur ausstehenden Wahl haben, wie man es fast unisono liest, oder gibt es doch Chancengleichheit der Kandidaten?
Nein, Chancengleichheit der Kandidaten, davon lässt sich nun wirklich nicht sprechen. Ihre Eingangsbemerkung, dass Fernsehen in Russland genauso dieselbe flächendeckende Wirkung hat wie in anderen Ländern, das ist völlig richtig. Und was die Besitzverhältnisse angeht, man muss sagen, dass die wichtigsten Kanäle, also Russland 1, Russland 2, der damals bis zu Beginn der 2000er Jahre unabhängige Sender NTW, der dann sozusagen umgemodelt wurde in einen staatlich kontrollierten Sender, Fernsehsender, diese drei Sender, die drei wichtigsten Sender, die auch landesweit über dieses Riesenterritorium zu empfangen sind, die sind, was die politische Meinungsbildung angeht, am wichtigsten, führen die Kampagne an und stehen voll unter der Kontrolle des Kremls und des Weißen Hauses, wie ja auch in Russland der Regierungssitz genannt wird.
Was heißt Kontrolle genau? Kann man das mit Zensur gleichsetzen?
Das kann man mit Sprachregelung zum Beispiel gleichsetzen. Also es ist durchaus bekannt und manche Chefredakteure im Hintergrundgespräch lassen dann schon erkennen, dass es so ist, dass es morgens regelmäßig auch mal Anrufe gibt, das sendet ihr bitte nicht, das sendet ihr bitte so. Und dann werden auch Reisen bekannt gegeben des Spitzenkandidaten, der morgen aller Wahrscheinlichkeit nach zum neuen alten neuen Präsidenten gewählt werden wird, also Wladimir Putin, dass Putin in diesem sibirischen Städtchen seine Aufwartung machen wird, dann einen Tag später beispielsweise eine landwirtschaftliche Musteranstalt in Südrussland miteröffnen wird, in Sotschi sich auf die Skier stellt, dort den Hang runterfahren wird, also der zukünftigen Olympiastadt Russlands 2014. All solche Aktivitäten, die eigentlich, wenn man es oberflächlich betrachtet, Berichterstattung sind, denn der Mann ist ja immerhin Ministerpräsident, also Regierungschef des Landes, was aber auf der anderen Seite natürlich unterschwellig die Botschaft vermittelt, seht her, was wir für einen aktiven Ministerpräsidenten haben, der schon mal Präsident war und der jetzt doch wieder am besten Präsident sein sollte.
Aber zusätzlich gibt es offenbar auch noch Werbespots, auch für die anderen Kandidaten?
Das stimmt. Nicht nur in den elektronischen Medien, sogar auch in den Zeitungen bis hinunter in die Regionalblätter gibt es den einen oder anderen Chefredakteur, der sich dann sogar die Hände reiben darf, weil Wahlkampfzeiten in einem Ordi zufolge bezeichnet werden in diesen Kreisen dann auch als Jagdzeiten. Die Jagdsaison ist eröffnet. Das soll bedeuten, die Kandidaten von lokaler, regionaler bis nach ganz nach oben hin haben die Möglichkeit, zum Beispiel nicht redaktionell gekennzeichnete Texte in die Blätter zu heben, sich Sendezeit zu kaufen und dafür natürlich gutes Geld zu bezahlen. Und damit wird die Kriegskasse auch der kleinen Zeitungen, der kleinen Sender gut gefüllt. Und das ist aus der Warte heraus natürlich, sind Wahlkampfzeiten für diese Publikationsorgane, sei es elektronisch oder Print, schöne, attraktive Zugewinne.
Dann vielleicht zum Radio. Echo Moskwoj ist auch in Deutschland ein Begriff. Lange Zeit galt es als unabhängig. 2001 besuchte Kanzler Schröder den Sender. Hören wir mal ganz kurz rein.
Gerhard Schröder.
Guten Morgen, Herr Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Guten Morgen.
Haben Sie denn gut geschlafen?
Dankeschön, sehr, sehr gut.
Einer unserer Zuhörer hat gesagt, Ihr Besuch in der Anti-Regierungs-Radiostation Echo Moskwoj könnte Herrn Putin beleidigen.
Nein, das glaube ich nicht. Dies ist ein Radiosender, dem ich in Deutschland ein Interview versprochen habe. Ich pflege meine Versprechungen zu halten. Mein Verständnis von Pressefreiheit ist so, dass man
Trennen muss zwischen den Eigentümern auf der einen Seite und dem Journalismus auf der anderen Seite. Ich vertrete überall die Meinung, dass Journalismus frei sein muss in einer Demokratie. Und ich bin damit auch mit dem Präsidenten durchaus einig. Inzwischen kann man ja sagen, Gerhard Schröder steht für Gazprom und Echo Moskwoj. Wofür?
Ja, Echo Moskwoj steht eigentlich auch für Gazprom. Mindestens zu zwei Dritteln weiter transportiert über die Gazprom Media Holding. Da hat also dieser halbstaatliche Energiekonzern ganz dick seine Finger drin. Und dass also die Trennung zwischen Journalismus, Politik und Wirtschaft mittlerweile doch nicht mehr so ganz funktioniert, denken Sie sich meine Ironie jetzt mitgesprochen, sehen Sie allein an der Tatsache, dass vor einigen Tagen, der Chefredakteur dieses doch wirklich inzwischen weltweit bekannten Senders, wie Sie selbst auch sagten, Echo Moskwoj, sozusagen abgesetzt worden ist. Denn nicht als Chefredakteur, aber als Aufsichtsratsmitglied, der er bisher war, in dieser Funktion hat man ihn entfernt. Und zwar ganz kurz auf einen Wortwechsel mit Putin. Putin, der ihm dann wortwörtlich vorgeworfen hat, bei einem Chefredakteurstreffen russischer Chefredakteure, dass Venediktov, so heißt der Mann, Alexei Venediktov, Chefredakteur von Echo Moskwoj, letztlich doch den Interessen der Vereinigten Staaten diene und nicht beleidigt sein sollte, wenn er jetzt hart angefasst würde, denn er, Putin, sei ja auch nicht beleidigt, wenn ihn Echo Moskwoj mit wörtlich Durchfall übergieße und das ständig.
Als Leuchtturm der unabhängigen Printpresse gilt ja die Nowaja Gazeta, die trotz einiger Morde wie an ihre Journalistin Anna Politkovskaja ja nach wie vor standhaft zu sein scheint und auch international beachtet wird, natürlich muss man sagen. Wird sie es auch im eigenen Land?
Das ist das große Problem der Zeitungen in Russland generell seit geraumer Zeit, dass Zeitungen eine relativ geringe Auflage haben, nur in den großen Städten, also Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg, Wladiwostok, Rostow, also einigen mittelgroßen Städten, auch in der sogenannten russischen Provinz, die immer noch über 1 Million Einwohner haben können, gelesen werden, vor allem weil sie dort vielleicht auch noch erhältlich sind, weil über das ganze große Land verteilt manche Zeitungen eigentlich gar nicht lesbar sind, weil schlicht weil sie nicht vorhanden sind. Sie erreichen die Leser nicht. Von der Auflage her und auch was die Vertriebswege angeht, also die große Funktion kritischer Blätter mit Meinungsartikeln, mit Kommentaren, die die Zeitungslandschaft in der Perestroika- und Glasnost-Zeit zu Gorbatschows Zeiten, also Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre hatten. Die Zeiten sind für die russischen Printmedien leider vorbei. Dafür hat sich eine relativ lebhafte Internetszene entwickelt mit Blogger-Szenen. Bekannt ist zum Beispiel Live Journal Ru oder Kontakte Ru, also das heißt auf Deutsch übersetzt im Kontakt, ist so eine Art Facebook auf Russisch. Das bildet sich heraus, vor allem auch unter den jüngeren Menschen. Und für die sind die Fernsehkanäle, über die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich ohnehin schon seit langem nicht mehr interessant. Die Botschaften, die vom Fernsehen ausgehen, erreichen diese jüngeren Russen in der Regel schon kaum mehr, weil die ihren Fernsehapparat schon gar nicht mehr anschalten und ohnehin nur noch über das Internet miteinander kommunizieren.
Und auch sich über Skype, wie ich hörte, verabreden. Aber das sind ja, wie wir auch wissen, durch andere Staaten keine sicheren Medien. Also Geheimdienste hören und sehen mit. Natürlich. Können auch Desinformationen lancieren, ganz geschickt. Wagen Sie eine Prognose in dieser Richtung, wie lange sich Russland da noch erstmal so den Anschein wahren kann, dann nicht mit zu redigieren?
Also wir haben, es ist ein kleines Indiz, am Tag der Parlamentswahlen im Dezember hatten wir das Phänomen, dass zum Beispiel die Website von Echo Moskau auf einmal blockiert war. Eine bekannte oppositionelle Tageszeitung, Kommersant, ist ebenfalls blockiert worden. Das Live Journal, von dem ich gerade gesprochen habe, da gab es auch Hackerangriffe drauf. Das waren alles Dinge, die man jetzt vielleicht als eine Art Generalprobe sehen kann, die aber die Leute doch hart aufschrecken lassen. Es gibt Initiativen aus der Duma, dem Parlament, zum Beispiel das Internet doch schärfer zensieren zu wollen. Entschieden worden ist darüber nicht. Die Gesetzentwürfe liegen vor, werden behandelt, möglicherweise verabschiedet, möglicherweise modifiziert, das weiß heute keiner. Aber dass man natürlich mit einem Auge zum Beispiel Richtung Osten schaut, Richtung China, wo ja Zensureingriffe ins Internet nichts Unbekanntes sind, das erfreut manche Hardliner in der Duma auch von der Regierungspartei. Sowas ist nicht auszuschließen. In welchem Umfang dies geschehen wird, denke ich mal, wird unter anderem davon abhängig sein, mit wie viel Stimmen oder wie viel Prozent Putin zum neuen Präsidenten gewählt werden wird. Denn davon kann man ausgehen. Vor allem aber, wenn seine Soziologen und Medienforscher herausfinden, dass zum Beispiel die Blogger-Szene mit Schuld dran haben könnte, dass der Erfolg für Putin geringer ausfällt, als er es selber erwartet und er vielleicht sogar in eine Stichwahl gehen müsste.
Meint der langjährige Korrespondent des Deutschlandfunks in Moskau, Robert Back. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Einschätzung.
Gerne.
Radio 1.
Und im Podcast Bonustrack bleiben wir thematisch in Russland, allerdings in einer Betrachtung, die 10, 11 Jahre alt ist, nämlich Originaltondokumente aus dem Medienmagazin vom 7. April 2001, vom 21. April 2001 und vom 19. Januar 2002.
Und jetzt Spannung, Wissen, wer wird Millionär? Mit Günther Jauch.
Wie heißt der über 500 Meter hohe Moskauer Fernsehturm, der im August 2000 brannte? Ostankino, Mir, Mursk oder Potjomkin?
Ich glaube, es ist A, Ostankino.
Ostankino, nicht Ostankino.
Ostankino, Entschuldigung.
Ostankino ist im Prenzlauer Berg.
Ich glaube, es ist A, Ostankino.
Ostankino.
Ostankino. Mir ist es nicht, Potemkin ist es auch nicht. Mursk wäre mir eigentlich als Wortspiel, glaube ich,
gleich zugefallen, schon wieder Mursk in Moskau. Es ist Ostankino. A. A. Und A. Stimmt.
Stimmt eigentlich nicht, ob nun Ostankino oder Ostankino, hier versagten Günter Jauch und Harald Schmidt beim Promi-Quiz kläglich, denn der Moskauer Fernsehturm heißt nicht Ostankino, sondern steht in Moskau Ostankino. Der Berliner heißt ja auch nicht Mitte. In Ostankino war heute mein Kollege Frank Eichmann, nicht um Wer wird Millionär nachträglich der Lüge zu bezichtigen, auch nicht um an der russischen Lizenzausgabe teilzunehmen, sondern es wurde demonstriert am Fuße des Fernsehturms für Pressefreiheit und in Solidarität mit den Kollegen von NTW, der als regierungskritisch bezeichnet wird. Frank Eichmann, hallo nach Moskau.
Einen schönen guten Tag und ein bisschen kompakter ist denn das russische Fernsehen, das NTW, den ja doch, wenn man das Geschwafel, das wir eben gehört haben, mal nimmt. So klang das auf NTW, der Aufruf zur heutigen Demonstration. Wenn Ihnen unser Fernsehen gefällt oder wenn nicht, wenn Sie dafür oder dagegen sind, wenn Sie weiter in Russland leben wollen, dann ist NTW auf Ihrer Seite. NTW ist Ihr Recht auf die Wahrheit. Kommen Sie Samstag 12 Uhr zum Telezentrum Ostankino.
НТВ. Это ваше право на правду. Приходите в субботу в 12:00 к телецентру Востанкино.
Damit ist dann auch die Betonung geklärt. Es waren nach Milizangaben 5.000, nach Veranstalterangaben 30.000. Da Veranstalter war der russische Journalistenbund und es war in Sachen NTW tatsächlich ein voller Erfolg. Und es geht, egal was immer Nachrichtenagenturen berichten, nicht um die Zukunft von NTW selbst, sondern um die Zukunft der Unabhängigkeit von NTW. Und im Namen NTW steckt das schon drin, denn das N steht für unabhängig.
Ja, warum der ganze Trubel, wenn es nicht um die Existenz von NTW geht?
Also das große Problem bei NTW ist eben, dass dies die einzige landesweit zu empfangende Kette ist, die nicht im Staatsbesitz ist. RTR zu 100% im Staatsbesitz. Bei ORT, dem ersten Kanal, waren es 51, bis Boris Berezovsky dann seine Anteile verkaufen musste. Auch der ist jetzt unter Kontrolle. Bei NTW kann man immer noch sagen, dies ist ein Sender, der ist nicht auf Regierungskurs, der kann nicht kontrolliert werden. Das könnte sich aber in Zukunft tatsächlich ändern. Und das ist keine Spinnerei von ein paar Journalisten oder Profilierungsgehabe des Chefredakteurs Kisseljow, der ja eigentlich gar nicht mehr Chefredakteur ist, seit am Dienstag auf einer Aktionärsversammlung die Machtverhältnisse geändert wurden und Gazprom jetzt das Sagen haben soll. Es gibt einen neuen Generaldirektor, aber die Belegschaft ist nach wie vor für Kisseljow. Es gibt auch Unterstützer, die haben natürlich Gewicht. Beispiel Michail Gorbatschow, der sitzt im gesellschaftlichen gesellschaftlichen Rat von NTW. Der ist gegründet worden, um dem Sender die Unabhängigkeit zu bewahren. Und so klingt der sowjetische Präsident, wenn er aufgebracht ist und über die Gegenwart und die dunkle Zukunft von NTV redet. Ich war und ich bin überzeugt, dass ein so offener, unabhängiger Kanal wie NTV von der Gesellschaft bewahrt werden muss. Was wir da erleben, das ist Nonsens, eine Erniedrigung für alle Bürger Russlands. Ich hoffe, dass jetzt der Präsident klar seiner Überzeugung Ausdruck verleiht und für die Pressefreiheit eintritt. Er braucht diese Pressefreiheit ebenso wie das Volk. Er braucht ebenso wie das Volk freie Medien. So also Michail Gorbatschow, der am Montag Wladimir Putin übrigens treffen will, um über NTW zu reden.
Noch ein Promi mischt sich ein, Ted Turner, der Vater von CNN. In welcher Mission, mit welcher Absicht? Man hat gehört, er will irgendwelche Anteile kaufen.
Wir haben folgendes Problem. Mediamost war der Anfang der 90er gegründete Medienverbund des Wladimir Gusinski und NTW gehörte dazu. Aber im Zuge der 98er Krise des Rubelrutsches und im Zuge der Investitionen, die getan werden mussten, es gibt ja nicht nur NTW, es gibt auch NTW Plus, einen Satellitenkanal digitaler Art, erstmals und einmalig in Russland, ist jedenfalls Mediamost hoch verschuldet und es wurden NTW-Aktien 46% an Gazprom verkauft, um die Schulden zu begleichen. Und 19 weitere Prozent im Januar wurden ebenfalls verpfändet. Die müssen bis 1. Juli eingelöst werden. Wenn nicht, dann übernimmt Gazprom diese 19% und hätte dann 46+19% und damit natürlich die Mehrheit und das Sagen. Wenn jetzt Herr Turner Wladimir Gusinski ein Aktienpaket abkauft, Gusinski besitzt ja immer noch über 30%, dann könnte Gusinski diese 19% zurückkaufen, diese Option also wahrnehmen. Und dann hätten wir als beteiligte Gesellschafter Gusinski, wir hätten Ted Turner und wir hätten Gazprom und noch einen vierten kleinen Mitbewerber. Aber niemand hätte das Sagen, der Sender bliebe unabhängig. Und das ist das, was man von Ted Turner erwartet, auf NTW-Seite. Andererseits auf Gazprom-Seite hat man ein Problem damit. Und deswegen hat man schon gesagt, Ted Turner, überleg dir das, ob du das wirklich willst.
Was die Zuschauer von diesem Streit um NTW mitbekommen, beziehungsweise welche Auswirkungen das alles hat, dazu gleich von Frank Eichmann aus Moskau hoffentlich mehr. Wir spielen eine Musik und hoffen, dass die Leitung stehen bleibt. Hier ist das Radio 1 Medienmagazin. Radio 1 Medienmagazin. Die Zukunft von NTW ist unsicher. Das heißt, wo geht's eigentlich hin und was bekommt der Zuschauer, die Zuschauerin jetzt zurzeit überhaupt auf den Kanälen mit? Frank Eichmann in Moskau, Sie können NTW sehen, im Gegensatz zu vielen anderen hier in Deutschland, die, wenn sie NTW sehen wollen, nur mit einer Smartcard und dann auch mit teurem Equipment digital NTW anzapfen könnten.
Das ist richtig. Wir können den Kanal sehen. Es gab einen kleinen Ausfall letztes Jahr, als in Ostankino der Fernsehturm abgebrannt ist. Aber wir sehen ihn derzeit richtig. Und das wird auch so bleiben. Der Kanal soll nicht abgeschaltet werden, wiewohl man sagen muss, Gazprom hat die Besitzverhältnisse ja verändert. Und im Prinzip ist das eine glatte Arbeitsverweigerung des journalistischen oder wie es hier heißt, des schöpferischen Kollektives, dass die sagen, wir beugen uns nicht den Anordnungen des Aktionärs Gazprom, sondern machen so weiter wie bisher. Und ein ARD-Fernsehteam hat diese Woche in den Katakomben des Fernsehzentrums von Ostankino ein Studio entdeckt, das hektisch entkonserviert wurde. Und da war zumindest der Verdacht doch da, dass möglicherweise umgeschaltet wird. Die Studioeinrichtung ähnelte schon ein bisschen der von NTW, dass also ein Parallelprogramm vorbereitet wird. Aber das ist aufgeflogen, da ist nichts weiter passiert, noch sendet NTW. Und es gab eine kurze Pause, ähnlich dem Check dem Prager Modell. Es wurden nur Nachrichten gesendet und zwischenzeitlich gar nichts. Das ist dann im Interesse der Zuschauer, wie man hier gesagt hat, unterbrochen worden am Mittwoch. Wir haben wieder ein ganz normales Fernsehprogramm, nur dass die politisch-analytischen und die Nachrichtensendungen natürlich an Nummer 1 und sehr ausführlich die Situation bei NTW beim eigenen Sender beleuchten.
Haben die Menschen eigentlich nicht eigene Probleme, als nun Besitzverhältnis und Beteiligung von Fernsehsender zu kontrollieren und darauf auf die Unabhängigkeit zu schließen? Denn in einigen Teilen soll ja derzeit überhaupt gar kein Fernsehen ausgestrahlt werden wegen Stromsperre. Was hat es denn damit auf sich?
Es gibt da wirklich interessante Parallelentwicklungen. Heute ist ja eine Proton-M-Rakete ins All geschossen worden mit einem Ikran-Satelliten und der soll einen Satelliten ersetzen, der seit Anfang März nicht mehr funktioniert und über Sibirien wieder Fernsehen ermöglichen in kleinen Ortschaften. Nimmt man aber mal große Städte, beispielsweise Wladiwostok oder Chabarowsk oder auch Petropavlovsk auf Kamtschatka, haben die Energieversorgungsunternehmen alle Sende Anlagen abgeschaltet in dieser Woche, und zwar deshalb, weil das staatliche Fernsehzentrum WGTRK keinen Strom gezahlt hat, und zwar jahrelang nicht. Da sind Millionensummen aufgelaufen und dann hieß es, als Notwehr müssen wir jetzt ganz einfach mal Schluss machen, dicht machen, wir brauchen Geld aus Moskau, damit wir wieder Strom liefern, und deswegen haben Menschen in Wladiwostok, in Chabarowsk und auf Kamtschatka zurzeit keine zentralen Fernsehprogramme. Das ist tatsächlich so, es handelt sich hier um Millionenbeträge, die aus Moskau nicht angewiesen worden sind. Aber auf der anderen Seite, und das ist eben sehr wichtig, die Pressefreiheit ist ein Gut, das in Russland sehr hoch eingeschätzt wird. Und darum reagieren sehr viele Menschen sensibel darauf, dass da etwas gefingert wird. Mehr noch in den Provinzen als in Moskau selber. Und ein Indiz dafür ist die Obschaja Gazeta, eine Zeitung, die immer dann eine Spezialausgabe herausbringt, wenn die Glasnost, wenn die Pressefreiheit in Gefahr ist. Letzter Fall Babitski, wir haben ja auch darüber geredet in der Sendung. Und jetzt haben wir heute eine weitere Ausgabe in der Hand. Und da haben 184 verschiedene russische Massenmedien mitgemacht bei der Herausgabe dieser Zeitung. Das zeigt, wie groß die Resonanz ist auf das, was momentan passiert um NTW.
Mit der Aktualisierung der Medienmagazin-Homepage gegen Mitternacht gibt es auch noch Hintergrundinformationen zum Start der Proton-Rakete und natürlich auch die Frequenzen von NTW, wie man sie hier in Deutschland sehen kann, die Sendungen. Wie gesagt, allerdings digital und verschlüsselt, aber wen es interessiert. radio1.de/sendungen/apparat/aufnahme. Unser Mann vor Ort, immer wenn was passiert, bleiben wir im Kontakt mit Frank Eichmann vom Moskauer ARD-Studio. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Und natürlich noch einen wichtigen Link hier aus Moskau, obwohl der derzeit doch mit einigen Wartezeiten verbunden ist. Logisch, weil der Server ist völlig überladen. NTWRU, www.ntwru, das ist die Homepage von NTW hier in Moskau und Russland.
Die werden wir so gleich auf die Medienmagazin-Seite pflanzen. Ich bedanke mich, Frank Eichmann. Tschüss. Radio 1 Medienmagazin. Wer gedacht hatte, dass Russland mit der Gazprom-Übernahme von NTW zur Ruhe kommt, hat sich geirrt. Aber in Moskau sitzt jetzt und deswegen der Reihe nach unsere Moskauer Korrespondentin Carla Engelhardt. Einen wunderschönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Fangen wir nochmal da an, wo das Medienmagazin letzte Woche aufgehört hat, nämlich dass bei NTW viele Redakteure freiwillig gegangen sind bzw. gegangen wurden. Was ist danach passiert?
Es sind um die 100 gegangen bzw. gegangen worden. Einige von ihnen haben lediglich die Straßenseite gewechselt und sind zum Lokalsender TNT gegangen und haben dort weitergesendet, haben dort Nachrichten gemacht. Ein anderer Teil ist zum Privatsender TV6 gegangen, insbesondere auch der Frontmann von NTW, Herr Kiseljow, der ja auch ein Politmagazin bei NTW noch moderierte, das auch mitnahm zu TV6 und dort jetzt der Direktor ist. Das ist nicht ganz unproblematisch verlaufen, aber dazu vielleicht später. Summa summarum sendet NTW jetzt weiter mit einer neuen Crew. Die Zeitungen kommentierten, schaut mal, wer da spricht, um klarzumachen, die da bleiben, sind die, die man mit Vorsicht zu genießen hat, die da gegangen sind, sind die Helden. Dieser Trend hat sich im Laufe der Woche etwas aufgeweicht, weil sich mittlerweile die Fronten innerhalb von NTW etwas verwischt haben, aber auch innerhalb der Sender, wo ehemalige NTW-Journalisten hingegangen sind.
Haben Sie atmosphärisch mitbekommen oder vielleicht auch argumentativ, warum es keine tschechische Lösung dieses Problems gab? Sprich, warum die Redakteure und auch der Chefredakteur nicht gestreikt haben einfach?
Sie haben es ja versucht, eine Woche lang, als es auch die Protestdemonstrationen gab, haben Sie versucht, im Haus ihr eigenes Programm, ihre eigenen Leute aufrechtzuerhalten. Das hat nicht geklappt. Es gab ja diese Nacht- und Nebelaktion, die Übernahme und den Ausschluss einiger Journalisten. Man muss vielleicht sagen, dass im Vergleich zu Prag die Journalisten kein einheitliches, wie es hier heißt, schöpferisches Kollektiv gebildet haben, sondern innerhalb oder untereinander auch sich nicht einig waren, teilweise zerstritten, weil eben jener Kiseljow, der von den Journalisten selbst als Direktor von NTW eingesetzt wurde, um den von Gazprom vorgesehenen Direktor zu verhindern, er ist ein Mann, der sehr stark polarisiert, so auch das Kollektiv polarisiert hat, sodass einige geblieben sind, andere gegangen sind und es einfach eine, schlagende Kraft gegeben hat. Eine Idee wird ja zur Gewalt, wenn sie die Massen ergreift und das hat nicht mal bei NTW funktioniert.
Was ist denn an dem Gerücht dran, dass nun auch die letzten Aktien von Wladimir Gosinski veräußert werden sollen?
Ich glaube, dieses Gerücht wird bald zur Realität werden. Gosinski hat ja gesagt, aus seinem spanischen Hausarrest heraus, wo er ja sitzt wegen Steuerhinterziehung, er meinte, er will damit jetzt nichts mehr zu tun haben. Dieses NTW ist nicht mehr sein NTW. Er hat es ja mit der Stammmannschaft, die jetzt in alle Winde verweht ist, gegründet. Er meint, er betrachtet das nicht mehr als einen Sender. Er will die Aktien loswerden, hat auch kein Interesse mehr daran und hat auch kein Interesse mehr daran, mit CNN-Chef Ted Turner weiter zu verhandeln. Auch der hat schon über den Teich geschickt, dass er an dem jetzigen NTW auch keine Interessen hat und im Prinzip auch seine Neigung, dort Geld zu investieren, sein lässt. Damit kann man sagen, NTW wird wohl über kurz oder lang jetzt definitiv in Gazprom-Hand gehen, denn es geht ja um die eingefrorenen 19% an Aktien, die jetzt noch einen Besitzer, einen Käufer suchen. Und wenn die Gazprom auch noch kriegt, hat sie über die Hälfte der Aktien und kann dann schalten und walten, wie sie wollen, der Energieriese. Und es bleibt abzuwarten und fairerweise sollte man abwarten, wie jetzt inhaltlich Einfluss genommen wird durch Gazprom auf das NTW-Programm.
Sie erwähnten das als möglicher Nachfolger, dadurch, dass da die Redakteure hingewandert sind, TNT gelten könnte. Würden Sie dem zustimmen, dass da möglicherweise die NTW-Rolle von TNT jetzt gespielt wird? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
Ich glaube, der Hauptball geht wohl an TV6, weil TNT ist ein Moskauer Lokalsender. TV6 geht etwas von der Frequenz darüber hinaus. Und es wird gemunkelt, dass sich jetzt der Lokalsender TNT und der Privatsender TV6 zusammenschließen könnten, weil beide gehören dem Medienmogul Berezovsky. Also es läge auch in der Logik der Sache. ist abzuwarten. Ziel des Kisseljow, den ich ja schon mehrfach erwähnt habe, also des alten NTW-Frontmannes, ist es ja, ein neues NTW zu gründen und es auch inhaltlich weiter senden zu lassen. Aber Problem dabei ist, dass beide Privatkanäle, die schon angesprochen wurden, also die neue Heimstatt von Kisseljow sind, eine ganz andere Lizenz haben. Das ist so ungefähr, als würde man aus RTL 2 jetzt einen Parlamentskanal Phoenix machen wollen. Also das geht nicht so ohne weiteres. Und letztendlich könnte daran auch dieses Projekt NTW in einer anderen Hülle weiter senden zu wollen, auch scheitern.
Nun ist das nicht mehr nur ein NTW-Problem, sondern es ist auch bekannt geworden, auch in den Nachrichten zu hören gewesen, dass am Dienstag die Zeitung Sewodja nicht mehr erschien und auch im Wochenmagazin soll eingestellt werden. Ist das, was man vielleicht so mit dem Bild Flächenbrand beschreiben kann in Russland jetzt mit den Medien, dass nach und nach wirklich die letzten unabhängigen Medien eingestellt werden, einschließlich des Senders Echo Moskwy vielleicht?
Was die Zeitung betrifft, kann man wohl sagen, hier passiert einiges, hier wird ausgeholzt. Hier werden, auffällig ist ja, dass insbesondere kremlkritische Blätter vom Markt genommen werden oder kremlkritische Fernsehsender. Denn der Hauptansatz, der Haupthebel, diese auch vom Markt zu nehmen oder zu modifizieren, ist ja das Geld. Und letztendlich gibt es kaum ein Medium hier in Russland, was schwarze Zahlen schreibt. Deshalb könnte man jeden Kraft der Aktien, Kraft neuer Eigentümer vom Markt nehmen. Aber hier wird genau bei den kritischen angesetzt und das macht schon stutzig, denn sowas passiert nicht ohne Wissen des Präsidenten. Insoweit kann man wohl davon ausgehen, dass er zumindest zum einen davon gewusst hat und zum anderen nichts dagegen hat, sage ich mal vorsichtig. Und nun bleibt abzuwarten, wer der Nächste ist, und Sie haben ja Echo Moskwy angesprochen, den landesweiten Sender hier bei uns, der auch sehr kritisch berichtet, der jetzt auch permanent über die Entwicklung in der Medienlandschaft berichtet, als einer der wenigen Sender überhaupt. Es ist abzuwarten, ob jetzt Echo Moskwy auch unter Beschuss gerät, denn Echo Moskwy gehört ja auch zu Mediamost, zu dem auch NTW gehört. Mediamost ist stark verschuldet. Deshalb kann man auch hier wieder den Hebel der Finanzen ansetzen. Und der Chefredakteur von Echo Moskwy hat schon gesagt, wir werden wahrscheinlich die Nächsten sein. Werden wir sehen, wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Zu wünschen ist es nicht.
Wie reagieren denn die Rezipienten, sprich die Zuschauer, die Leser und die Hörer? Wir haben vor 14 Tagen hier berichtet von einer großen Veranstaltung am Fuße des Moskauer Fernsehturms. Schluckt man jetzt die Kröte und sagt, budget, wie in Russland üblich oder was weiß ich?
Man sagt sogar noch mehr, man sagt, все будет хорошо, also alles wird gut, weil es ist ein merkwürdiger Stimmungsumschwung eingetreten. Sie erwähnten ja die Demonstration, da wurde noch für die Unabhängigkeit von NTW, von dem Fernsehsender, von dem landesweiten Unabhängigen gekämpft. Jetzt ist es relativ still, das heißt keine Demonstration, es wird sich kaum darüber aufgeregt. Es ist so eine merkwürdige Stimmung von großer Enttäuschung, weil dieses Flaggschiff der Unabhängigkeit in der Medienwelt NTW etwas mit Vorsicht jetzt auch genossen wird unter den Russen, weil sie sagen, ja, ihr seid euch selbst nicht einig, ihr wisst nicht wohin und warum sollen wir für euch kämpfen, wenn ihr nicht wisst, was ihr dann damit anfangen sollt. Ich habe es ja versucht zu erklären, dass da die Journalisten auseinander spritzen sozusagen und auch keine Einheit mehr bilden. Und die Russen sagen auch, schauen wir mal, ob es denn wirklich so ist, dass der halbstaatliche Konzern Gazprom seine Macht nutzt, um das Programm von NTW zu ändern. Schauen wir mal, werden wir abwarten. Und ein Großteil teilt mittlerweile auch schon die Meinung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der sagt, das geht ja gar nicht um die Pressefreiheit, sondern es geht hier darum, dass ein Konkurrent den anderen ausgeschaltet hat. Es geht hier um Eigentum, es geht hier um Geld und alles andere wird sich finden. Und deshalb gibt es zurzeit auch keine Proteststürme. Die einzigen, die wirklich noch das Fähnchen hochhalten, ist Echo Moskwy, die sagen, hier muss unbedingt etwas passieren, hier muss was geschehen. Und einige versprengte Liberale, alle Politiker sagen auch, also hier versucht Putin, alle Fernseh- und Medienstationen in den Griff zu kriegen. Aber ansonsten, was die Kraft der Straße angeht, zeigt sich eher kraftlos.
Gleich geht unser Satellit flöten. Ich bedanke mich bei Carla Engelhardt, unserer Moskauer Korrespondentin. Und natürlich verknüpft mit dem Hinweis, wer Echo Moskwy hören will, kann dies auf der Radio 1 Medienmagazin-Seite. Dort gibt es einen Real-Audio-Stream und dort kann man dann, weiß ich, mit 14-sekundiger Verzögerung das Programm direkt aus Moskau hören. Dann Dobri Večer, guten Abend nach Moskau. Tschüss.
Tschüss, Leo.
Englishman in New York, Sting. Und jetzt sitzt bei uns ein Deutscher in Moskau. Ich grüße ganz herzlich Hermann Krause im ARD-Studio Moskau. Hallo.
Ja, schönen guten Abend.
Jetzt klappt es. Wir haben eine kleine technische Panne gehabt, aber wir haben das jetzt provisorisch geflickt. Sie hören mich über Telefon, wir hören Sie in bester Studioqualität. Wunderbar. Vielleicht das Thema noch mal kurz von mir anreißen, denn es gibt ja immer wieder Ereignisse, die glaubt man schon einmal erlebt zu haben. In diesem Fall spricht man, glaube ich, dann von Déjà-vu. Aber bei dem Phänomen, was es jetzt zu beschreiben gilt, glaubt man, das nicht nur noch mal erlebt zu haben, sondern es ist tatsächlich schon mal erlebt worden. Ich erinnere nur an NTV. Ich erinnere an Echo Moskvoje, dem Radio in Moskau. Immer wieder wurden Fernseher oder Radios abgeschaltet mit dem Vorwand, es ginge um irgendwelche ökonomischen Schwierigkeiten. Dann gibt es immer im Umfeld einen Ölkonzern und jetzt bei TV Chest auch. Da ist ein Sender bedroht. Warum, Hermann Krause?
Ja, das Ganze hat natürlich einen politischen Hintergrund. Es geht einerseits um die Pressefreiheit in Russland, aber es geht auch um den Kampf Putins gegen die Oligarchen, das heißt gegen jene mächtigen Männer, die in der Zeit der Perestroika und der Jelzin-Ära hier an die Macht gekommen sind. Und diese Oligarchen hat Putin den Kampf angesagt. Und aus dem Grunde ist das, was Sie gerade als Déjà-vu-Ereignis beschrieben, jetzt auch eine gewisse Parallele. Nämlich es ging ihm im letzten Jahr darum, den Oligarchen Gusinski, auch ein Medienmagnat, auszuschalten. Und in diesem Jahr ist es wiederum Berezovsky. Beide befinden sich schon im Ausland. Beide gehören mit zu den reichsten Männern. Und beide haben es geschafft, in der Zeit der Perestroika ungeheuren Reichtum anzusammeln und sich auch Rundfunk- und Fernsehanstalten zu unterstellen bzw. die zu bilden. Bei Gusinski war das von Ihnen erwähnte NTV. Bei Berezovsky ist es nun TV Chest. Und in der letzten Woche hat das oberste Schiedsgericht hier in Moskau eigentlich die Liquidation dieses Fernsehsenders TV Chest beschlossen.
Aber bei uns aus der Entfernung stellt sich das immer so dar, als ob das nur ein Vorwand sei. Geht es hier um politische Einflussnahme oder wirklich nur um unliebsame Multimillionäre, die zu Zeiten von Glasnost und Perestroika und jetzt in den letzten Jahren vielleicht nur ein bisschen reicher geworden sind als Putin?
Nein, es ist so, dass Putin gesagt hat, diese Männer haben sich bereichert und sein oberstes Ziel ist es, die zu entmachten, dass diese beiden nun zufälligerweise Kanäle gehabt haben, die Kreml-kritisch berichtet haben, ist etwas anderes und es ist ein, ich will nicht sagen Abfallprodukt, aber doch dem jetzigen Präsidenten sehr lieb, dass er auch hier die Kritiker ausschalten kann. TV Chest gehörte auch mit zu den noch wenigen kritischen Sendern, die es überhaupt gibt. NTV existiert ja noch weiter in anderer Form, wagt es hin und wieder auch kritisch zu berichten, aber ist nicht mehr vergleichbar mit dem NTV, das es vorher gab. Und TV Chest war sozusagen noch der letzte liberale Sender, der zum Beispiel die Ereignisse im Tschetschenienkrieg offen darstellte, der es auch hin und wieder wagt, Kreml-kritische Berichte auszustrahlen. Und das ist jetzt sozusagen eine weitere Folge dieses Kampfes Putins gegen die Oligarchen, dass die Pressefreiheit hier in Russland einen schweren Schlag erleidet.
Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Uns erreichte die Meldung, dass Journalisten von TV Chest möglicherweise durch Gründung einer Aktiengesellschaft, die wohl schon vollzogen wurde, die Gründung, diesen Sender retten kann. Wie soll das passieren?
Ja, es ist so, dass das Ganze die Entscheidung des obersten Gerichts ja am Freitag war und dann kam am letzten Montag schon eine Art Kompromissvorschlag, die von demjenigen, der bei TV Chest zu sagen hat, ventiliert wurde und die wurde sofort von dem zuständigen Presseminister aufgegriffen. Der Presseminister hat gesagt, das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn das Kollektiv den Sender weiterführt, weil es hochprofessionelle Journalisten sind und diese Möglichkeit ist seit Mittwoch im Raum, denn dann haben sich diese Journalisten unter Führung von Kisiljow, das ist der Star-Moderator bei TV Chest, haben sich zusammengeschlossen und haben eine Aktiengesellschaft gegründet. Jetzt ist nur die Frage, woher bekommen sie das Geld, um im April bei der Versteigerung der Lizenzen mitbieten zu können. Aber da gibt es möglicherweise auch Varianten. Das Wichtigste, so scheint es mir von Seiten der Regierung, ist eben, dass Berezovsky aus TV Chest raus ist. Berezovsky, der in London sitzt, hat auch schon erklärt, er wird sich diesem Kompromiss nicht in den Weg stellen. Das heißt, der Kreml hätte dann eigentlich das erreicht, was er will. Die Mannschaft, die dann noch übrig bleibt, die wird sicherlich nicht ihre kritische Berichterstattung so fortsetzen können, wie sie es zurzeit macht.
Also Hoffnungsschimmer für eine unabhängige Stimme in Russland. Hermann Krause, vielen Dank in Moskau. Und vielleicht bleibt es ja dabei, dass diese Senderfanfare dann wieder regelmäßig am Arm zu hören ist.
Здравствуйте, в эфире новости 6-го канала.